in die Gegenwart unseres Gottes. Lassen wir dieses letzte Lied einfach nochmal nachklingen und drücken ganz persönlich für uns selber Gott ins Zentrum unseres Lebens, Gott ins Zentrum unseres Gottesdienstes. Jeder für sich in einigen Augenblicken der Stille. Jesus, du bist der, um den es geht. Du bist im Zentrum und alles soll sich um dich drehen. Amen. Kürzlich habe ich bei einem Versandhändler im Internet eine interessante Entdeckung gemacht. Der bietet, ist mir noch nicht so richtig bewusst gewesen, der bietet sogenannte B-Ware an, als besonderes Schnäppchen. Und er beschreibt diese B-Ware mit diesen Sätzen. Das fand ich jetzt sehr interessant und hat mich zum Nachdenken geführt. Er beschreibt es so folgendermaßen: Bei Produkten aus unserer B-Ware-Kategorie handelt es sich um Artikel, die schon eine kleine Vorgeschichte haben. Das sind Einzelstücke, die unserem Qualitätsanspruch aus verschiedenen Gründen nicht mehr genügen. Die B-Ware-Artikel können zum Beispiel Versandrückläufer mit leichten Gebrauchsspuren oder kleinen Transportschäden, aber auch Artikel, die bereits einmal repariert wurden, sein. B-Ware als besonderes Schnäppchen. Ich habe dann doch lieber nichts gekauft, weil ich nicht weiß, was verbirgt sich denn hinter dieser B-Ware? Wo steckt denn nun wirklich dieser kleine Mangel? Und wie lange hält dieses Produkt denn auch? Ich habe mich nicht getraut, aber tatsächlich, ganz ehrlich, nachdenklich hat mich das dann doch gemacht. Weil mir schlagartig bewusst geworden ist, dass meine eigene Frau schon seit nahezu 25 Jahren mit einer B-Ware verheiratet ist. Kleine Vorgeschichte. Leichte Gebrauchsspuren. Transportschäden. Bereits mehr als einmal repariert, ja, und so weiter. Ja. Und im Gegensatz zum Versandhändler im Internet hat meine geliebte Gattin nicht einmal ein Umtauschrecht. Obwohl das natürlich nach 25 Jahren wahrscheinlich auch verjährt wäre, vermute ich jetzt mal. Aber jetzt schauen Sie sich mal in diesem Gottesdienstsaal um. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei Ihrem Nebensitzer ebenfalls um eine B-Ware. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber die Chance ist recht groß. Wollen Sie ihm trotzdem mal die Hand reichen, ihn beglückwünschen, ihm gratulieren, dass er hier sein darf, als B-Ware hier? Also da gehen Handshakes sogar über einige Leute hinweg. Also nach dem zu urteilen, vermute ich tatsächlich, dass doch einige hier sind. Der Raum ist wahrscheinlich, so habe ich das beobachten können, von hier vorne voll von Ihnen. Und wahrscheinlich gehören Sie selber auch dazu. Eine Gemeinde aus B-Ware. Sind Sie jetzt enttäuscht, das so zu hören? Gut, vielleicht eilte uns als FEG Kandern auch ein entsprechender Ruf voraus. Aber jedenfalls, wie dem auch sei, herzlich willkommen in der Realität. Dietrich Bonhoeffer, einen Theologen, den ich unbeschreiblich schätze, hat diese Beobachtung der B-Ware-Leute in seinem Buch Gemeinsames Leben in nach meinem Dafürhalten unübertroffener Klarheit mit diesen Worten mal beschrieben. Er sagt es folgendermaßen: Es ist aber Gottes Gnade, die alle derartigen Träume, also Träume von perfekten Christen, von perfekten Gemeinden, einer perfekten Gemeinschaft, die alle derartige Träume rasch
zum Scheitern bringt. Die große Enttäuschung über die anderen, über die Christen im Allgemeinen und, wenn es gut geht, auch über uns selbst, muss uns überwältigen. So gewiss Gott uns zur Erkenntnis echter christlicher Gemeinschaft führen will. Erst die Gemeinschaft, die in die große Enttäuschung hineingerät, mit all ihren unerfreulichen und bösen Erscheinungen, fängt an zu sein, was sie vor Gott sein soll. Je bälder die Stunde dieser Enttäuschung über den Einzelnen und über die Gemeinschaft kommt, desto besser für beide. Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selber, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Soweit Dietrich Bonhoeffer. Auch die Gemeinde in Rom im ersten Jahrhundert, die uns durch den Brief von Paulus an diese römische Gemeinde besser vorgestellt wird, ist eine Gemeinde mit B-Ware. Aber auch sie ist eine Gemeinde, die von Gott unendlich geliebt ist und von ihm beauftragt ist, in ihrer Umgebung als B-Ware Gemeinde, in ihrer Umgebung Werbung zu machen für Jesus Christus. Diese Zeilen von Paulus sind nun an diese Gemeinde gerichtet, die ich jetzt noch näher ausführen möchte und die wir schon an einigen Gottesdiensten betrachtet haben und heute den Abschluss dieser Predigtreihe haben werden. Römer Kapitel 15, 1-7. Ich zitiere nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Sie können es dann auch in englischer Sprache gerne auf den Blättern mitlesen oder in Deutsch hier vorne an der Leinwand. Paulus schreibt an diese B-Christen Folgendes. Wir, die Starken, haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen, damit es ihm gut geht und er gefördert wird. Auch der Messias hat nicht für sich selbst gelebt, sondern so, wie es in der Schrift heißt. Die Beschimpfungen von denen, die dich beschimpfen, haben mich getroffen. Und alles, was in der Heiligen Schrift steht, wurde früher aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Die Schrift ermutigt uns zum Durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Und der Gott, von dem Geduld und Ermutigung kommen, gebe euch die Einmütigkeit, wie sie Jesus Christus entspricht, damit ihr ihn, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig wie aus einem Mund preist. Deshalb nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Soweit diese Zeilen von Paulus. Bei allen Makeln, die in dieser Gemeinde in Rom vorkommen, ist Gott persönlich am Wirken. Wir hatten uns ja schon darüber Gedanken gemacht, wie es dazu gekommen ist, dass sich in dieser Gemeinde in Rom einige Christen abgelehnt haben, wie sie sich gegenseitig verurteilen und verachten, wie die Liebe fehlt im Miteinander der Christen in Rom. Wir werden heute nun einen Blick darauf werfen, wie die Gemeinde wieder herausfinden kann aus solch einer verfahrenen Situation. Dabei spielen bei Paulus in diesen zitierten Sätzen drei Wörter eine entscheidende Rolle. Er schreibt hier vom Trost, der nötig ist, von der Hoffnung, die nötig ist, und von der Geduld, die nötig ist. Trost, Hoffnung und Geduld. Das hört sich so ungefähr an wie ein Kochrezept. Ja, man gebe Trost und Hoffnung und Geduld in einen großen Behälter, ein großes Gefäß, stelle es in der Mitte der Gemeinde, rühre kräftig darum, bis es zu einer geschmeidigen Masse wird und gebe dann jedem einen großen Becher davon, der nicht als Kind bereits reingefallen ist. Paulus stellt den Römern vor Augen, wo sie diese Zutaten für ein gutes Miteinander in der Gemeinde erhalten können. Er schreibt hier, dass diese Eigenschaften, Trost, Geduld und Hoffnung, auf Gott selber zurückgehen. Von Gott selber, persönlich, kommen Geduld, Trost und Ermutigung, Hoffnung. Wörtlich heißt es sogar, er ist der Gott der Geduld und des Trostes. Also aus ihm fließen diese wichtigen Eigenschaften. Und in der Heiligen Schrift, also der Bibel, würden wir heute sagen, lernen wir uns diese wichtigen Eigenschaften anzueignen. Zunächst einmal der Trost oder die Ermutigung. Wir können das in beiden Varianten übersetzen. Paulus weiß nur zu gut, wie eine schwierige Gemeindesituation wie die in Rom Menschen enttäuscht. Ohne Frage. So eine Situation zieht Kraft, verletzt, macht müde, zermürbt. Jeder kennt das sicher auch aus eigenen Erfahrungen mit schwierigen Beziehungen. Vielleicht in der Ehe. Vielleicht in der Familie. Oder der Nachbarschaft. Oder halt nun auch in der Gemeinde. Wie gut tut es da und wie wichtig ist es da, getröstet und ermutigt zu werden. Das heißt doch so viel wie, ey, schau auf Gott. Öffne deine leeren Hände vor ihm. Halte ihm deine Enttäuschung und deinen Schmerz hin und empfange aus seinem Wort ganz persönlichen Trost, auch über diese schwierige Situation. Nimm ihn dich auf, wie Gott sich liebevoll deiner annimmt, wie er dich in die Arme schließt, um dir zu vermitteln, dass er dein Herr ist. Er hat die Situation im Griff und völlig unter Kontrolle, so schwierig sie auch sein mag. Er hat sich nicht zurückgezogen. Er ist hier, mitten in der schwierigen Situation, mitten in der Verletzung. Er ist für dich. Auch die Geduld kommt von ihm. Und jeder, der eine schwierige Situation persönlich erfahren hat, weiß, wie es gerade in solch einer schweren Situation an Geduld fehlt. Der andere soll sich ändern und möglichst sofort. Oder die Situation soll sich verändern, gleich, im Augenblick. Wir können es gar nicht aushalten. Keiner mag es, wenn sich Probleme oder Schwierigkeiten etwas hinziehen. Keiner will freiwillig Zeit mitbringen, die es braucht, dass solch eine Situation sich klärt. Aber so wie ein guter Whisky Zeit braucht, um zu reifen, so brauchen es gute Beziehungen ebenfalls. Das geht nicht so nebenher im Vorübergehen. Und dafür braucht es Geduld. Viel Geduld. Aber genau die, sagt Paulus, hält Gott für uns bereit. Und im intensiven Beschäftigen mit seinem Wort, der Bibel, gelangt diese Geduld in unser Leben. Dieser vertraute und tiefe Umgang mit Gott selber, in seiner schier unendlichen Geduld mit uns als bewahre Menschen, der uns nun schon über diesen langen Zeitraum in großer Geduld begleitet, färbt letztlich auch auf uns ab. Und das dritte Wort, auch die Hoffnung kommt von ihm. Gott hält die Erwartung lebendig, dass er selber mit seiner Gemeinde zu seinem Ziel kommt. Wir als Christen erwarten den Himmel, in dem es dann vollkommene Beziehungen sein werden, in dem auch unser eigenes persönliches Leben vollkommen sein wird. Da ist nicht mehr B-Ware. Da ist nicht mehr Schuld und Versagen in unserer Mitte. Da gibt es keine Missverständnisse oder Ablehnung mehr. Da feiern wir Jesus, der uns den Himmel ermöglicht hat. Und wir staunen über seine grenzenlose Liebe, mit der er uns begegnet. Und wir kriegen es endlich hin, diese Liebe auch untereinander ungefiltert und ungetrübt und unabgeschwächt weitergeben zu können. Diese Hoffnung macht Mut, jetzt schon in Beziehungen zu investieren, auch wenn sie mühevoll sind. Sie macht Mut, sich auch zu einer unvollkommenen Gemeinde und Gemeinschaft zu halten und sich für sie zu investieren, auch wenn es mühevoll ist. Aber dieser hoffnungsvolle Blick auf Jesus und den Himmel, den er für uns bereithält, macht deutlich, dass dieses Ziel alle Mühe wert ist, jetzt schon zu investieren. Das verändert auch den Blick auf die Gemeinde und wir sehen mehr und mehr Jesus, der jetzt schon in der Gemeinde, in einer schwierigen Situation, in einer Ehe, Familie am Wirken ist. Und wir werden bei aller Unvollkommenheit, die wir erleben, dankbar dafür. Bonhoeffer, eben in dem bereits erwähnten Buch, hat es so ausgedrückt. Danken wir nicht täglich für die christliche Gemeinschaft, in die wir gestellt sind, auch dort, wo keine große Erfahrung, kein spürbarer Reichtum, sondern wo viel Schwäche, Kleinglauben, Schwierigkeit ist. Beklagen wir uns vielmehr bei Gott immer nur darüber, dass alles noch so armselig, so gering ist, so gar nicht dem entspricht, was wir erwartet haben? So hindern wir Gott, unsere Gemeinschaft wachsen zu lassen nach dem Maß und Reichtum, der in Jesus Christus für uns bereit liegt. Er fährt fort. Was uns schwach und gering erscheint, das kann bei Gott groß und herrlich sein. Wie der Christ sich nicht dauernd den Puls seines geistlichen Lebens fühlen soll, so ist uns auch die christliche Gemeinschaft von Gott nicht dazu geschenkt, dass wir fortgesetzt ihre Temperatur messen. Je dankbarer wir täglich empfangen, was uns gegeben ist, desto gewisser und gleichmäßiger wird die Gemeinschaft von Tag zu Tag zunehmen und wachsen nach Gottes Wohlgefallen. Ende des Zitats. Aus diesem Wirken Gottes heraus wächst dann in einer Gemeinde die Einheit derer, die sich zu ihr zählen. Hier in unserem Text drückt sich diese Einheit durch zwei verschiedene Worte aus. Die Elberfelder Übersetzung, die gibt sie sehr treffend wieder mit gleichgesinnt und einmütig. Wobei diese beiden Begriffe sich stark überschneiden und nicht so scharf abzugrenzen sind. Gehen wir mal der Reihe nach vor. Das Wort gleichgesinnt, gleiche Gesinnung haben. Das heißt also auch dasselbe Denken, dasselbe Beabsichtigen. Das ist eine Entscheidung meines Denkens und meines Willens. Es heißt nicht, dass alle Christen jetzt dieselbe Meinung haben müssten oder alle zu derselben Erkenntnis kommen müssten. Ganz und gar nicht. Gerade in der Verschiedenartigkeit liegt ja auch ein großer Reichtum. Es geht darum, dasselbe Ziel zu verfolgen. Auch wenn es für mich dann konkret bedeuten muss, mich unterzuordnen unter dieses gemeinsame Ziel. Eben auf die Durchsetzung meiner persönlichen, privaten, klugen Gedanken zu verzichten. Um des gemeinsamen Zieles willen. Es muss in einer Gemeinde, in der die Liebe von Jesus regiert, möglich sein, sich auf einen gemeinsamen Weg und gemeinsames Ziel zu verständigen. In der deutschen Sprache gibt es ein Wort, das diese Einstellung sehr gut beschreibt. Es ist etwas aus der Mode gekommen, aber wir frischen das mal wieder auf. Dieses Wort heißt Eintracht. Oder einträchtig, Sie können es hier vorne in diesem Logo schon lesen. Im Fußball, da kennt man das in der Regel noch als Clubname verschiedener Vereinsmannschaften. Aber dieses Wort Eintracht sollte eigentlich auch über den christlichen Gemeindehäusern stehen. Ich habe mich mal auf die Spurensuche begeben, wo das Wort Eintracht denn herkommt. Es war mir wirklich neu. Wir kennen das Wort Tracht ja aus verschiedenen Zusammenhänge im Deutschen. Ja, wir sprechen dann manchmal zum Beispiel von einer Tracht Prügel, die jemand bezieht. Also sehr negativ. Da muss jemand richtig kräftig Hiebe einstecken von einer anderen Person oder einer Gruppe von Leuten. Eine ganz andere Bedeutung bekommt dieses Wort, wenn wir zum Beispiel von der traditionellen Markgräfler Tracht sprechen. Da hat es nichts mit Prügel zu tun. Ja, ganz anderer Zusammenhang. Ja, diese Tracht wird dann zu festlichen Anlässen von der Landbevölkerung getragen. Dieses Wort Tracht in der deutschen Sprache kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bezeichnet das, was zu tragen ist. Tracht kommt also von tragen. Man kann das noch ungefähr ein bisschen raushören, diesen Zusammenhang. Eintracht ist also nun, wenn zwei Leute dasselbe tragen. Da haben Jäger im Wald ein Wildschwein geschossen, binden seine Füße zusammen und hängen das an eine Stange und tragen sie jetzt gemeinsam auf ihren Schultern. Einer vorne und der andere hinten. Und so bringen sie gemeinsam dieses Wildschwein ins Dorf. Einträchtig geschieht es. Die beiden haben eine Last, ein Ziel, ein Tempo. Zwietracht wäre dagegen, wenn der vordere Träger nach links will und der hintere nach rechts. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. In einer Sportmannschaft tragen die Spieler in aller Regel dieselbe Tracht. Dort heißt es dann Trikots. Einheitliche Trikots machen deutlich, wir gehören als Mannschaft zusammen und wir haben auch ein gemeinsames Ziel, nämlich das Spiel zu gewinnen nach aller Möglichkeit. Die Spieler haben jetzt innerhalb der Mannschaft verschiedene Aufgaben zu erledigen und verschiedene Positionen einzunehmen. Aber alle in der gleichen Mannschaft wollen gewinnen oder es auf jeden Fall dem Gegner schwer machen, seinerseits zu gewinnen. Das verbindet die unterschiedlichen Spieler jetzt miteinander. Und dafür trainieren sie entsprechend hart und helfen sich auf dem Platz und unterstützen sich. Wenn einer einen Fehlpass spielt, kommt der andere und ermutigt ihn jetzt, feuert ihn an, und am Ende dann jubelnd als Sieger mit 3 Punkten vom Platz zu gehen. Eintracht in ihrer ganzen Einstellung wird trainiert. Da beschwert sich keiner beim Keeper, wenn er kein Tor schießt. Und keiner macht den Stürmer fertig, wenn er den Ball auf der Linie nicht mit den Händen fängt. Eintracht auf unterschiedlichen Positionen, mit unterschiedlichen Aufgaben, dasselbe Ziel. Das zweite Wort, was mit dem Paulus diese Einheit beschreibt, heißt einmütig. Dieses Wort kommt gar nicht mal so oft vor in der Bibel. insgesamt im ganzen Neuen Testament nur 11 Mal, 10 Mal davon in der Apostelgeschichte und einmal, genau hier an unserer Stelle, im Brief von Paulus an die Römer. Und das bedeutet ebenfalls, dasselbe Verlangen, also dieselbe Intention zu haben, dieselbe Haltung, dieselbe Einstellung. Seit dem 4. oder 5. Jahrhundert, also vor Christus, wird es im griechischen Sprachraum gebraucht, um eine sichtbare innere Geschlossenheit einer Gruppe gegenüber einer gemeinsamen Aufgabe oder Gefahr auszudrücken. Also Leute kommen zusammen und die haben eine gemeinsame Verbundenheit einer Aufgabe gegenüber und sagen, jawohl, wir möchten das gemeinsam bewältigen. Einheitlich, einmütig. Oder wir haben eine gemeinsame Gefahr. Da werden sie bedroht von irgendwelchen Armeen und die bekämpfen wir jetzt. Oder Terrorismus. Gemeinsam gehen wir, geschlossen gehen wir gegen diese Gefahr vor. Also eine innere Verbundenheit, die sich in einer gemeinsamen Haltung zum Ausdruck bringt. Es kann sogar in der Apostelgeschichte zum Beispiel um einen negativen Zusammenhang drehen. Da wird es erwähnt, an diesem einen Beispiel, von den Bürgern der Stadt Ephesus. Die sind völlig aufgebracht und kommen jetzt einmütig zusammen. 24.000 Mann füllen dieses Theater in Ephesus und schreien einmütig wie aus einem Munde lang den Schlachtruf für ihre Göttin in Ephesus. Groß ist die Diana der Epheser. Und letztlich steckt dahinter, die wollen dem Paulus an die Gurgel gehen, der eben diese Göttin nicht verehrt. Einmütigkeit also auch in einem negativen Zusammenhang. Geschlossen gegen ein gemeinsames Feindbild, hier Paulus und den Gott, den er verkündigt, vorzugehen. Einmütig meint also ein gemeinsames Ziel verfolgen. Die individuellen Interessen werden unter einem größeren Zweck und Ziel untergeordnet. Aber was ist denn der Zweck und das Ziel einer christlichen Gemeinschaft? Wofür lohnt es sich denn da unterzuordnen? Wozu sind denn Gemeinden da? Paulus sagt, dass die Berufung der Gemeinde darin besteht, aus einem Mund Gott zu loben. Und das vor der christlichen und vor der unchristlichen Umgebung. Dazu ist Gemeinde da, aus einem Mund Gott zu loben. Nicht erst im Himmel, bereits hier in der Gemeinde sind wir ein Orchester, in dem die verschiedenen Instrumente, Stimmen, Lautstärken, Geschwindigkeit nur ein Thema kennen. Unser Vater im Himmel. Was für ein genialer Gott, der für uns bewahre Menschen, nicht mit einem Schnäppchenpreis, sondern mit dem Leben seines einzigen Sohnes bezahlt. Höchstpreis. Was für eine Liebe muss er uns gegenüber empfinden? So wie es in diesem Lobpreislied vor war. Oh, how he loves us. Wie groß muss diese Liebe sein? Für bewahre Menschen den Höchstpreis hinzublättern. Jedem gilt diese Liebe gleichermaßen. Sicher, die Menschen sind verschieden. Es gibt stärkere und Schwächere. Die Begabungen sind verschieden. Die Gestaltung des Glaubens ist unterschiedlich. Die Einsichten und Erkenntnisse sind verschieden. Es gibt in Gottes Orchester die Pauken und die Violinen, die Kontrabässe und Oboen. Sie zu vergleichen, also die Stärken der einen mit den Schwächen der anderen, ist nicht angebracht, wirkt trennend, zerstört das Orchester. Seinen Beitrag wichtiger zu nehmen als den anderer, zerstört Gemeinschaft, zerstört das Orchester. So lernen wir, zu diesem Zweck Gott aus einem Mund zu loben, einander anzunehmen, zu Gottes Lob, wie es Paulus geschrieben hat. Die Pauke muss sich keine Sekunde dafür schämen, dass sie nicht so klingt wie die Querflöte. Sie ist Pauke und hat genau ihren Platz. Es ist kein Makel, dass die Posaunen lauter tönen als die Triangel. Es mindert nicht ihren Wert und ihre Bedeutung, wenn die Hörner an manchen Stellen Pause haben und denen die Bratschen zum Erklingen kommen. Jedes einzelne Instrument, jede Stimme hat ihren Platz in der Partitur des großen Meisters Jesus Christus. Und alle erklingen allein zu seiner Ehre, ihm zum Lob, weil sie ihm alles zu verdanken haben. Seine Gnade gilt ihnen alle gleich. Keiner von uns bewahre Menschen hat es verdient, dass Gott den Höchstpreis einsetzt. Das ist die Grundlage eines Gemeindeorchesters, auch hier bei uns. Du hast hier deinen Platz im Orchester. Gott will hier eine Flöte wie dich haben. Er liebt den Klang der Trompete, die zu seiner Ehre das hohe C erklingen lässt. Er hat in seiner Partitur auch eine spezielle Notenlinie für die zweiten Geigen geschrieben. Komm doch, reihe dich ein ins Orchester. Hier ist dein Platz frei, spiele mit. Du bist wichtig. Du wirst gebraucht, deine Stimme zählt. Gott persönlich liebt sie und er will sich an ihr erfreuen. Sie ist unvergleichlich schön in seinen Ohren, denn sie erklingt zu seinem Lob. Hier brauchst du keine Angst zu haben, einen falschen Ton zu treffen oder den Einsatz zu verschlafen. In Gottes Ohren ist es perfekt. Und wenn du im Himmel mal eine Gelegenheit hast, dir eine DVD anzuschauen, auf der dein Einsatz in diesem großen Gemeindeorchester zu sehen und zu hören ist, du wirst nur noch staunen können, was Gott aus dem, was du gespielt hast, gemacht hat. Aus dieser Warte sieht das gar nicht mehr aus wie ein B-Orchester einer unvollkommenen Gemeinde. Das ist, was du hier auf dieser DVD siehst, alles andere als nur zweite Wahl. Es ist meisterlich, von der ersten bis zur letzten Note. Einfach perfekt. Nur genial. Das kriegt nur der Vater im Himmel hin. Er will es mit dir hinkriegen. Du bist sein Unikat. Sein Original. Nicht einfach nur Stradivari. Du trägst die Handschrift keines Geringeren als des Meisters Jesus persönlich. Du geliebtes Instrument in seinem Orchester. Spiele auf zu seiner Ehre. Lasst uns beten, bitte erhalten Sie Platz. Lieber Vater im Himmel, uns fehlen die Worte, das Glück auszudrücken, was es bedeutet, dass du uns in dein Orchester einlädst, dass du uns einreißt in dein jahrtausendealtes Wirken und wir Teil deines Reiches sein dürfen. Und dass du uns diesen Platz in deinem Orchester mit dem Höchstpreis erkauft hast, mit dem Leben deines eigenen Sohnes. Uns fehlen die Worte, wie du mit uns unvollkommenen Menschen ein Musikstück aufführst, was nur dich zum Thema hat. Mit ewiger Bedeutung. Lieber Vater im Himmel, nimm du uns mit unserer Stimme, dass sie für dich erklingt. Und schließ du uns als Gemeinde, als Gemeinschaft von Leuten, die im selben Orchester teilhaben, zusammen in Eintracht und Einmütigkeit, um dir Ehre zu bereiten mit all unserem Tun und mit unseren Pausen. Übernimm du über unser persönliches Leben den Dirigentenpult. Amen.